Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sind wieder in Berlin. Mein heutiger Interviewgast ist Dennis Förster. Hallo Dennis, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du mich eingeladen hast. Freue mich.
Genau, wir haben uns über LinkedIn getroffen. LinkedIn ist ja auch so die Plattform, wo die Hypnosetherapeuten aktiv sind, die tatsächlich in der Praxis ernsthaft mit Hypnose arbeiten. Erzähl mal deine Geschichte, Dennis.
Ja, also das Thema Hypnose begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Angefangen habe ich eigentlich als Krankenpfleger einer Psychotherapiestation, dort mit vielen traumatisierten Menschen, Angstpatienten, Depressionen, bei Menschen mit Depressionen gearbeitet. Und im Rahmen der Traumatherapie gibt es Techniken, die nennen sich Imaginationstherapie. Das fand ich ganz faszinierend, wie man Leute über Imaginieren stabilisieren kann nach schweren traumatischen Erfahrungen. Und das hat mich interessiert und da habe ich mich weiter umgeschaut, was ist das genau, und bin da auf Hypnose gestoßen. Habe festgestellt, hey, da gibt es gar keinen Unterschied. Nur die Schulmedizin unterscheidet es natürlich. Wir machen Imagination, ihr macht Hypnose. Und habe mich zu Seminaren angemeldet und Kennenlernwochenende erstmal Hypnose gemacht. Habe dann ja erstmal Blut geleckt sozusagen, wie man sagt. Und habe dann so längerfristige Ausbildungen auch gemacht bei verschiedenen Anbietern in Deutschland. Und dann war ziemlich schnell klar, okay, das wird mein Weg sein, raus aus der Klinik, die doch sehr begrenzt Möglichkeiten nur zulässt, und hin dann zur Hypnose in eigener Praxis. Das habe ich dann 2011 umgesetzt und meine Praxis eröffnet.
Genau. Hast du ja im Grunde die besten Voraussetzungen gehabt? Hast du denn auch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht?
Genau, das war dann der erste Schritt, sozusagen der zweite, nee, doch der erste Schritt war es gewesen, Heilpraktiker zu machen für Psychotherapie und dann sehen, okay, dann die dementsprechenden Ausbildungen zu machen, Hypnose. Ich habe auch Traumatherapieverfahren, das EMDR gelernt, und was teilweise wirklich in den Kliniken verboten ist, den Ärzten anzuwenden. Ja, okay. Und ja, mache das erst berufsbegleitend die ersten Jahre, und dann, als es gut gelaufen ist, dann habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Also war ja vorher schon selbstständig, aber nur nebenberuflich und dann hauptberuflich. Und okay, bin darüber also sehr glücklich.
Ja, schön. Also ich stelle mir das faszinierend vor, wenn man so in der Klinik mit psychisch kranken Menschen zu tun hat und sieht, wie einfach da so die Standardbehandlungen sind, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchgeführt werden. Denk mal, da wird viel medikamentös gearbeitet, plus natürlich Dann auch gesprächstherapeutisch, verhaltenstherapeutisch und so. Und da sieht man dann auch die Ergebnisse, nach welchem Zeitraum Besserungen eintreten. Und dann so im Vergleich zu den Menschen, die es eben noch in eine ambulante Praxis schaffen, die jetzt noch nicht so schwer betroffen sind, dass sie in eine Klinik müssen. Wie hast du das so erlebt? Ich meine, man kann die beiden Bereiche ja nicht wirklich vergleichen. Manche versuchen es gerne, weil sie sich versuchen, über eine Klinik zu erheben mit ihrer kleinen Praxis, was immer sehr mutig ist. Aber wie hast du das so erlebt, da du beide Welten kennst?
Also der klinische Rahmen ist doch schon sehr, sehr begrenzt. Und da geht es in erster Linie darum, das zu machen, was bezahlen die Krankenkassen den Patienten dort. So wie du schon sagst, verhaltenstherapeutische Techniken, medikamentös war ein großer Teil, obwohl viele Menschen es nicht wirklich gebraucht hätten. Also sicherlich gibt es schwere Erkrankungen wie schwere Depressionen oder Schizophrenien, wo man sagt, okay, da kommt man vielleicht, um erstmal die Menschen therapiefähig zu machen, überhaupt gar nicht drumherum, Medikamente zu verabreichen. Aber die Menschen, die einfach ambulant auch keinen Therapeuten gefunden haben, die dort ja, hängen gelassen wurden oder Monate warten sollten auf einen Therapieplatz. Sie sind dann aus Verzweiflung in eine Klinik gegangen. Die waren eigentlich nicht wirklich, ja, bestand eigentlich wirklich keine Indikation, das in der Klinik zu machen, aber weil sie keinen anderen Weg mehr gesehen haben, außer die Klinik. Und ja, dann gab es Konfrontationstherapie, gerade bei Ängsten, bei Traumata, wenn man Glück hatte und eine gute Therapeutin dort in der Klinik hatte. Dann wurden sie angeleitet, Imaginationsübungen zu machen, wenn die Zeit dafür bestand. Aber wenn dann ein Therapeutin 30-Stunden-Stelle für 25 Patienten zuständig ist, da ist nicht mehr als in der Klinik, nicht mehr als was wirklich auch im ambulanten Setting möglich ist, also einmal die Woche vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Da geht es nur um Krise und zu bewältigen. Und therapeutisch läuft da relativ wenig. Und wenn, dann hat man oft genug, das fand ich echt schlimm, das war nachher auch der Grund, warum ich gegangen bin oder nach Alternativen gesucht habe, dass man den Menschen vermittelt hat, du bist ja selber dran schuld an deinem Problem. Also wenn du hier nicht dieses Konfrontationstraining machst gegen deine Angst, nicht U-Bahn fährst, nicht S-Bahn fährst, weil du Panikattacken hast, dann gehst du halt nach Hause. Und dann wurden Leute rausgeschmissen, wenn sie gesagt haben, ich kriege aber Panikattacken, ich kann nicht U-Bahn fahren, S-Bahn fahren. Und das sagt die erst, das kann nicht sein. Und dann mit meinem Wissen dazu, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie Hypnose zum Beispiel, wo man das viel sanfter gestalten kann, die Konfrontation und auch erst dann, wenn Ursachen bewältigt sind. Das war für mich dann immer irgendein anderen Punkt, so ein Konflikt, wo ich sage, kann das nicht mehr vereinbaren. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, dir zu helfen, außer Tabletten zu schlucken, die einen Haufen Nebenwirkungen haben. Oder dich Tag für Tag, Woche für Woche in ein Konfrontationstraining zu begeben, wo es nur Stück für Stück langsam besser wurde, manchmal gar nicht. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr, den Konflikt habe ich nicht mehr ausgehalten und musste da dann irgendwann mal ja, den Strich ziehen. Und deswegen war das nebenberuflich zu machen, ist, also wenn man gerade im klinischen Rahmen noch arbeitet, war für mich eine Herausforderung gewesen, über die Jahre zu wissen, hey, es gibt bessere Möglichkeiten als das, was hier gemacht wird. Und wir durften ja bestimmte Sachen gar nicht anwenden. Also das war
Ja.
das andere dann.
Ja, es ist natürlich wissenschaftliches Arbeiten, das in der Psychiatrie dann quasi die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien werden in der Psychiatrie dann umgesetzt. Das ist ja das, was die Psychiatrie so ein bisschen dann auch rechtfertigt. Medikamente müssen, glaube ich, in staatlichen Einrichtungen sind vorgeschrieben, dass Medikamente mit zum Einsatz kommen, damit auch bestimmte Finanzierungsmodelle funktionieren. Was
Genau.
dann am Endeffekt besser ist, das sei dahingestellt, aber die Patientengruppe, die du genannt hast, die einfach aus Verzweiflung, weil sie keinen ambulanten Therapieplatz bekommen, sich einer psychiatrischen Einrichtung anvertrauen, ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich von Menschen, da wird da einfach mit Pistolen auf Patienten geschossen, nein, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das
Genau.
heißt, die brauchen gar nicht dieses Programm, das ist einfach eine andere Therapiearbeit, die für eine andere Zielgruppe einfach gedacht ist. Wer sind jetzt so
Genau.
deine Klienten? Hast du einen Schwerpunkt in deiner Praxis?
Ja, also aufgrund natürlich meiner Erfahrung in der Klinik habe ich also einen Schwerpunkt schon auch bei Ängsten und Depressionen, aber auch was mich immer schon all die Jahre begleitet hat, sind Menschen, die traumatisiert sind. Weniger diese Flugzeug- oder Unfälle oder Überfälle, sondern eher so auch Menschen, die wirklich jahrelang traumatisiert wurden in der Kindheit durch körperliche Gewalt, auch sexuelle Gewalt. Das ist so ein, also auch ein Schwerpunkt, wo es auch erstmal viel um Stabilisierung geht. Und seit einigen Jahren arbeite ich mit einer onkologischen Praxis zusammen, die sich auf Brustkrebs spezialisiert hat. Eine wirklich sehr offene ärztliche Kollegin, die mir regelmäßig Klienten weiterleitet, wo gesagt, da gibt es therapeutisch auch wenig Möglichkeiten, also psychologische Möglichkeiten. Dieser Rahmen, gerade bei onkologischen Erkrankungen, die Onkopsychologie ist da ziemlich vernachlässigt auch. Und diese Menschen sind sehr, sehr dankbar erhalten für eine Chemotherapie oder auch nach erfolgreicher Behandlung des Krebses dann therapeutisch aufzuarbeiten oder aber auch zu verarbeiten, diese Erfahrung, die Menschen mit Krebserkrankungen gemacht haben. Oft auch noch zusätzlich traumatisiert durch schlechte Behandlung in der Klinik. Nicht unbedingt, was die körperliche Behandlung angeht, sondern auch, wie man sie behandelt hat. Teilweise von Ärzten, teilweise von Pflegekräften, wo sie sich ja wirklich hilflos ausgeliefert gefühlt haben. Und ja, dann mit diesen ganzen Erfahrungen zusätzlich zu ja, dem Rucksack, den jeder von uns Menschen, glaube ich, auch sowieso mit sich rumträgt, den wir alle gefüllt haben in unserer Kindheit, bringt dann oft im Rahmen so einer schweren Erkrankung das fast zum Überlaufen. Und die kommen dann meist mit Ängsten vor Wiedererkrankung mit Krebs. Schlafstörungen ist ganz häufig ein Thema, was Menschen mitbringen, die ja eine Krebserkrankung erfolgreich überstanden sind, haben, geheilt gelten. Da sage ich, weiß, ich bin geheilt, das ist weg, das ist nichts mehr nachweisbar. Aber ich wache jede Nacht auf, schweißgebadet, habe Angst, dass der Krebs wieder da ist. Beobachte mich den ganzen Tag, gucke, ob irgendwas drückt, ob irgendwas ungewöhnlich ist und ja, hänge meiner Angst fest. Ne? Und das ist, also diese Menschen haben wirklich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck. Aber ich habe auch Klienten, die eine Chemotherapie machen, sich dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen und mit extremen Nebenwirkungen einfach zu tun haben durch die Chemotherapie. Wobei die Nebenwirkungen durch diese modernen Chemotherapeutika schon wirklich gering geworden sind. Oft ist ja diese psychische Komponente dazu noch eine viel, viel größere. Ich erinnere mich an eine Klientin, die auch von dieser Ärztin zu mir verwiesen wurde. Da war die Infusion noch nicht mal angelegt gehabt. Da ist ja schon ein Speiübel geworden. Ne? Also da wusste man, okay, das kommt nicht von der Infusion. Das ist wirklich rein der Kopf, der sagt, okay, jetzt kriege ich die Chemo. Es muss mir schlecht gehen. Und dann ging es dieser Frau schon schlecht. Ne? Und das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit, eine sehr dankbare Arbeit, weil diese Menschen wirklich froh sind, sagen, boah, ich kann wieder schlafen, meine Ängste sind normal in einem Rahmen. Ich sage, ja, es ist, natürlich hast du ein höheres Risiko, wieder Krebs zu bekommen, aber im Moment bist du gesund, im Moment bist du für deine Kinder, für deine Familie da. Und die sagen, ja, ich kann daran denken, dass der Krebs wiederkommt. Das macht keine Panik, es macht mir keine Angst mehr. Ich weiß, ich habe ein höheres Risiko, aber ich lebe jetzt, ich genieße mein Leben. Viele, die dann auch nach einer Behandlung bei mir dann Dinge in ihrem Leben verändern, ne? Beruflich sich neu orientieren oder ja, mehr Wert auf ja, bestimmte Dinge legen, die vorher gar nicht so wichtig waren. Ne? Vorher ist für die meisten Menschen die Arbeit das Allerwichtigste, da wird Überstunden gemacht. Und dann sagen, hey, meine Familie ist auch noch da, meine Kinder, ich bin noch da. Ne? Also da verändert sich ganz, ganz viel. Gerade nach so einer oder mit so einer Erkrankung. Das die Erfahrung mache ich schon, ja.
Das sind ja jetzt aber auch belastende Themen, wenn man sich die Geschichten anhört, ne? Also ich sag mal,
Oh ja.
ein Tumor, der diagnostiziert wird, das wirkt sich aufs gesamte System aus. Jemand, der traumatische Erlebnisse hat und das dann erzählt in der Hypnose. Genau, das mit Panikattacken, Depressionen, das macht ja auch was mit dem Therapeuten. Was ist so dein Ausgleich? Du hast das ja wahrscheinlich in der klinischen Zeit auch schon gemacht, dass du nicht nach Hause kommst und denkst, sind alle verrückt um mich herum. Wie ist so deine persönliche Tankstelle, dass du abschaltest und dafür sorgst, dass du gesund bleibst und dich von diesen psychischen Krankheiten nicht anstecken lässt?
Ich musste das schon sehr zeitig durch meine klinische Arbeit einfach lernen, mich abzugrenzen von den ganzen Erkrankungen der Patienten in der Klinik. Das habe ich in den ersten 2, 3 Jahren während der Ausbildung eigentlich schon gelernt, okay, wenn du hier nicht rausgehst aus der Klinik und die ganzen Geschichten mitnimmst, das geht nicht, ne? Wie ich genau das gelernt habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, als ich dann aus der Klinik früher raus bin oder auch aus der Praxis, dann Tür zugemacht, dann war es weg für mich. Ist klar, so ein paar Leute nimmt man immer mal mit. Aber ich habe einen guten Ausgleich in der Familie. Ich habe viele Freunde. Ich bin sehr sportlich unterwegs. Das hilft mir sehr, sehr gut, diese Geschichten dazulassen, wo sie sind, den Kopf frei zu kriegen, auch ja, meine psychische Gesundheit, mich darum zu kümmern. Ich nutze auch natürlich die Selbsthypnose. Ich nutze bilaterale Musik, um Stresslevel runterzufahren oder bestimmte emotionale Geschichten auch für mich zu verarbeiten. Ja, das ist so meine Selbstfürsorge, die ich mache. Wir haben als Familie einen Hund, der viel Bewegung braucht, also ich viel draußen im Wald bin, in der Natur bin, bei Wind und Wetter. Und da merke ich schon, das brauche ich inzwischen auch, früh morgens eine Stunde durch den Wald zu laufen, um dann fit für den Tag zu sein. Also das tut mir schon echt gut und das brauche ich inzwischen auch, ja.
Okay, was ist bilaterale Musik?
Bilaterale Musik, das ist eine Technik, die aus der Traumatherapie kommt. Da nennt man das EMDR, also über Augenbewegungen ein, die eine Desensibilisierung von belastenden Erlebnissen und Erfahrungen. Und diese bilaterale Stimulation kann man über Kopfhörer hören. Man hört dann wechselseitige Drums, man nutzt sozusagen die Stereoeffekte aus. Und über diese Stimulation der wechselseitig der Gehirnhälften kommt es zu einem Stressabbau, aber auch zu einem ja, emotionalen Abbau oder Verarbeitung von auch ja, stark belastenden Geschichten, die man manchmal hört. Ne? Also gerade wenn es dann zum Beispiel um Missbrauch geht oder sagt, boah, man hat die Bilder im Kopf, die Geschichten, die Stimme manchmal der Klienten im Kopf. Dann denke ich so, okay, jetzt brauchst du irgendwas, um so ein bisschen runterzukommen. Und dann Kopfhörer auf, die Musik hören, die Augen ein bisschen zu. Ich habe zwar immer noch die Worte vielleicht oder auch die Bilder noch im Kopf, die das bei mir erzeugt haben, aber emotional belastet mich einfach viel, viel weniger als zuvor. Und das nutze ich so als so ein Selbstfürsorge-Tool, was ich auch oft meinen Klienten mitgebe. Ja, diese spezielle bilaterale Musik, um einfach so den Alltagsstress abzubauen, runterzufahren. Ja.
Ja, verstehe. Hast du Erfahrung oder Rituale, wenn du einen Patienten verlierst? Wenn man mit Tumorpatienten arbeitet, kann es natürlich auch mal passieren, dass man gemeinsam den Kampf gegen den Krebs verliert. Und ich hatte einen Kollegen, der mittlerweile rein rechnerisch nicht mehr leben dürfte, der Wilfried, der hat Gesundheitsreisen nach Namibia unternommen mit schwer Krebskranken. Und er hatte immer so dieses Ritual, dass wenn er gehört hat, dass einer seiner Patienten verstorben ist, weil er es nicht geschafft hat, dass er sich dann nochmal mit einem Foto von dem Patienten und einer Kerze, so diese Größe einer Christbaumkerze, hat er sich mit einem Glas Wein hingesetzt abends und hat nochmal an die gemeinsame Zeit gedacht und hat so dann im Grunde Abschied genommen. Und dann war das Thema für ihn auch durch. Das heißt, er hat dann weder seine Arbeit in Frage gestellt, noch zu viel getrauert oder, ich sag mal, die Schöpfung angeklagt, weil dieser liebe Mensch, der 4 Kinder hatte und nie was Böses getan hat, sich gesund ernährt hat und auch sonst Nichtraucher und ja, so war, dass dieser Mann gehen musste oder dieser Mensch gehen musste. Gab es bei dir schon solche Fälle? Und wenn ja, hast du auch solche Rituale?
Also glücklicherweise ist das relativ selten gewesen in den letzten Jahren. Ich habe Klienten verloren, die hatten aber zum Beispiel gar keinen Krebs, sondern die waren schon ein bisschen älter, waren bei mir in Behandlung und wo man dann nur über die Familie gehört hat, auch ist halt friedlich eingeschlafen, ne, weil das Alter einfach erreicht war oder Herzinfarkt oder so. Ne. Das ist natürlich auch etwas, was einen, auch im Rahmen der Krebsbehandlung hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Klienten, die dann verstorben sind, doch oft erfahre ich das leider zu spät, ne? Ich habe da für mich jetzt kein wirkliches Ritual entwickelt, sondern ich lasse einfach so ein bisschen Revue passieren, okay, wie war dieser Mensch in den Sitzungen, was habe ich vielleicht auch persönlich mitgenommen, gelernt von diesen Menschen. Das habe ich mir generell als Aufgabe gemacht, immer so zu gucken, was kann ich auch von meinen Klienten lernen. Also ich lerne mit jedem Klienten nicht nur besserer Therapeut zu werden, sondern auch ja, menschlich zu wachsen, zu reifen durch die Arbeit mit den Klienten, weil jeder bringt etwas mit. Ich sage, ach, ist ja interessant, das hast du gar nicht gewusst oder so kann man es auch sehen. Und dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar, auch Menschen, wenn sie vielleicht versterben dann. Aber wie gesagt, das war relativ selten in den letzten Jahren. Ich würde mal sagen, vielleicht drei, vier Leute, die ich so verloren habe. Und oftmals dann auch schon nach Ende der Therapie, wo ich sage, okay, wir haben vielleicht Wochen oder Monate lang schon gar nichts mehr voneinander gehört. Und ja, also jetzt nicht so ganz schlimme Dinge, wie du sagst, eine Mutter mit drei Kindern oder so, die jetzt eingeschlafen ist. Da war ich bisher glücklicherweise verschont gewesen. Ne? Das waren dann eher Menschen, wo man sagt, okay, ja, da war das Alter erreicht oder auch eine weitere Erkrankung, die diesen Menschen noch sehr, sehr stark wo klar war, okay, das wird auf ein Ende hinauslaufen, ja, wo man dann sozusagen denjenigen begleitet hat über diese Phase, eine gewisse Phase des Lebens, und er dann alleine weitergemacht hat und dann irgendwann dann verstorben ist. Ja. Aber das ist, ich glaube, das ist wie im normalen Leben auch so, dass so Verluste von Freunden, von Bekannten, von Familie, ist, glaube ich, immer eine besondere Herausforderung für jeden Menschen, aber auch für jeden Therapeuten. Ja.
Ja, klar. Du hast erzählt, dass du Selbsthypnose anwendest, hast ja auch Familie und Hund. Wie fließt so die Hypnose, die Selbsthypnose, vielleicht auch die Kommunikationsmuster, die man so im Laufe der Ausbildung lernt, wie fließt das so in dein Privatleben ein? Wo nutzt du die Techniken?
Ja, also eigentlich sagt man als Therapeut, man soll jetzt nicht in der Familie irgendwie mit Hypnose arbeiten, Frau, Kinder, sonst wen. Daran halte ich mich nicht immer, gebe ich ehrlich zu, weil ich einfach schon so viel positive Erfahrung damit gemacht habe. Also, dass ich meiner Familie uns wirklich sehr nah, also wirklich Frau und Sohn wirklich sehr, sehr gut mit Hypnose helfen konnte. Da nutze ich das auch und die sind darüber auch ganz happy und auch der erste Ansprechpartner. Und natürlich gibt es da auch Grenzen, ne? Und da holt man dann auch befreundete Therapeuten oder Therapeutin ran bei Freunden, bei Familie, wo man sagt, okay, da passt es nicht, ne? Also das mache ich auch. Also gerade so im Freundesbereich, da versuche ich es wirklich nicht zu machen. Und auch in der Familie gibt es so bestimmte Menschen, wo ich sage, da würde ich es nicht machen. Ansonsten weiß ja jeder, dass ich Therapeut bin oder man kriegt es auch mit. Und ich glaube, also für mich, mir fällt es manchmal auch schwer, das wirklich zu trennen, ne? Das ist jetzt Privates. Und das ist jetzt Freundschaft, Familie. Und natürlich ist man, glaube ich, fast jeder Therapeut auch immer so, na klar, es gibt ja eine Motivation, warum wir anderen Menschen helfen wollen. Dann hilft man auch in der Familie. Und wenn das auch immer nur gesprächstherapeutisch ist, wo man mit Menschen arbeitet, ob das jetzt hypnotische Sprachmuster sind, ja, auch das nutze ich. Es gibt auch andere hypnotische Muster, die ich manchmal benutze im privaten Rahmen, nicht um direkt zu helfen, um so, ja, auch das nicht zu sehr als, dass ich 24-Stunden-Therapeut bin. So. Und dann eher zu sagen, okay, guck mal lieber, was kannst du denn selber machen? Oder helfe den Menschen ja dann auch, ja, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, die dann mit ihnen auch hypnosetechnisch arbeiten. Aber klar, die Dinge, die man gelernt hat, die nutzt man automatisch schon auch im Privaten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und wie gesagt, manchmal ist auch Therapie schon passiert im Rahmen der Familie. Und wo ich heute glücklich bin und auch dankbar bin, dass ich das kann und dass ich auch meiner Familie helfen konnte. Sicherlich muss es nicht bei jedem Mal so sein, aber bei den Malen, wo ich es machen durfte, hat es super funktioniert. Und ich glaube, mein Sohn, meine Frau, die sind echt dankbar mir dafür, dass ich das konnte. Auch wenn ich nicht alle Probleme lösen kann und will ich auch gar nicht, bin ich da ganz froh, dass das funktioniert hat. Ja. Aber das muss, glaube ich, jeder Therapeut für sich selber entscheiden. Wo ist so die Grenze? Was ist okay im Rahmen der Familie? Was nicht? Und wenn jemand sagt, eine Familie möchte ich nicht, ne, dann ist das für mich vollkommen okay. Und dann, ne, und ziehe ich dann auch manchmal eine Grenze.
Ich glaube, so analytisches Arbeiten in der Familie ist schwierig, ja,
Genau.
bis unmöglich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir ist auch die ganze Familie therapiert worden, allerdings von Kollegen, die von mir ausgebildet wurden, ja, weil wir mal, als ich 17 war, haben wir mal so ein kollektives Familientrauma erlebt und da ist dann so jeder in so seine Richtung gegangen. Aber so hypnotische Sprachmuster, dass man jetzt zu, wenn dein Sohn einen Baum hochklettert, nicht sagt, pass auf, du fällst runter, ja, sondern schön,
Genau.
wie toll du klettern kannst und jetzt schau, dass du an den stabilen Ästen wieder runterkletterst, ja, solche Sachen macht man dann, glaube ich, irgendwann intuitiv.
Genau.
Ja. Was erwartet jetzt jemanden, wenn er sich bei dir melden wird? Also nimmst du noch neue Patienten auf? Hast du noch Platz auf dem Konto oder ist
Ja,
gut?
es gibt immer wieder freie Termine und Plätze. Also ich mag es jetzt nicht, wenn sich jemand bei mir meldet und Wochen oder Monate wartet, da bin ich selber auch kein Freund davon, so dass ich mir mal so kleine Lücken schaffe und frei halte. Zumindest erstmal für Erstgespräche, wo jemand sagt, wo man sich erstmal kennenlernt. Das mache ich meist persönlich, aber auch per Video oder per Telefon, je nachdem, was jemand möchte und wie weit die Anreise auch ist. Ich habe auch Klienten, die kommen wirklich 100, 200 Kilometer zu mir gefahren. Da macht man natürlich das Erstgespräch zum Beispiel per Videocall oder telefonisch, um sich kennenzulernen und zu wissen, was bringt derjenige mit. Die Klienten können die Erstgespräche über online bei mir, über meine Webseite auch buchen. Und so ist die häufigste Kontaktaufnahme meiner Klienten, dass die online halt sehen, wo habe ich freie Kapazitäten und dann ihren Termin buchen. Dann lernt man sich kennen, guckt, stimmt die Chemie? Kann ich mir vorstellen, mit deiner Geschichte oder das, was du an Problemen mitbringst, zu arbeiten, will ich das überhaupt? Und auch die Klienten haben die Möglichkeit zu gucken, was stimmt das überhaupt? Kann ich mit diesem Therapeuten überhaupt arbeiten? Glaube ich, dass der mein Problem lösen kann? So dass wir beide die Möglichkeit haben zu sagen, nee, das passt irgendwie nicht, um dann zu arbeiten. Und du kennst es ja selber aus der Hypnose. Ich arbeite sehr viel ursachenorientiert, also analytische Hypnose, sodass man da oft auch einen überschaubaren Rahmen hat, jetzt nicht endlos viele Sitzungen braucht, oft nur 3, 4 Sitzungen vielleicht, die natürlich sehr, sehr intensiv sind, auch emotional sind, um diesen Menschen zu helfen. Wenn man natürlich mit Klienten zu tun hat, die schwer über Jahre lang traumatisiert wurden, da reichen natürlich nicht nur 3, 4 Sitzungen aus, da wird man länger arbeiten. Und dann begleite ich diese Klienten natürlich auch manchmal über mehrere Jahre jetzt, ne? Wobei ich da oft nicht jede Woche arbeite. Also nicht so die Psychotherapie, die sagt, okay, du musst jede Woche kommen. Hypnose ist ein gutes Werkzeug, um Ursachen zu finden und aufzulösen. Aber wie die Wir Hypnose wirkt, sieht man oft erst 2, 3 Wochen später. Ah, was hat sich denn im Alltag verändert? Wie gehst du jetzt mit bestimmten Situationen um? Das muss nicht gleich am nächsten Tag zu spüren sein. Manche sagen dann, ey, Drei Wochen später, puh, ich gehe da jetzt viel gelassener damit um und es berührt mich gar nicht mehr so, dieses Thema. Und deswegen arbeite ich mit vielen meiner Klienten halt auch nur alle 2, 3, manchmal nur 4 Wochen, einmal im Monat. Oder gerade bei bestimmten Themen, gerade wenn es über längerfristig geht, manchmal auch 2 Monatsabstand oder so. Ne?
Ja,
Also je
klar.
nachdem, wie viel Unterstützung braucht derjenige. Am Anfang wahrscheinlich ein bisschen intensiver und dann sind die Abstände größer. Derjenige wird viel mehr, ja, in die Eigenverantwortung zurückgeschickt und ist viel kompetenter, auch mit Alltagsproblemen besser wieder umzugehen.
Ja. Ja, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, Mensch, das ist eigentlich gerade genau mein Thema,
Ja.
vielleicht auch eine Krebsdiagnose oder traumatische Erfahrung und möchte da gerne Unterstützung und Kontakt zu dir aufnehmen, wo
Ja.
findet man dich denn? Wie lautet denn deine Website? Du hast ja schon erwähnt.
Genau. Also meine Website lautet hypnosetherapeut.berlin. Und ja, da gibt es auf der Webseite ganz viele Informationen rund um die Hypnose. Ich habe auch eine MP3-Datei kostenlos zum Download hingestellt, sozusagen die Hypnose-Einleitung, wo man mal reinhören kann, schauen kann, wie ist denn das für mich? Wie ist meine Stimme? Es gibt ganz viele Videos, wo ich sehr umfangreich die Menschen auch mal aufkläre. Was ist Bewusstsein? Was ist Unterbewusstsein? Was ist Hypnose? Was ist Hypnose auch nicht? Viele kommen ja mit falschen Vorstellungen zur Hypnose mit mir und denken, ich schnippe einmal und dann bin ich weg und wach wieder auf. Mein Problem ist gelöst. Ne? Also mit diesen ganzen Mythen muss man erstmal aufräumen oft. Es werden aber immer mehr Menschen, die wirklich gut vorbereitet sind, schon die schon Wissen haben, auch über Hypnose. Zum Beispiel über Podcasts gehört, ah ja, da gibt es Hypnose, das hat nichts mit Schulhypnose zu tun und ich bin weg. Ja, und dann buchen die meisten meiner Klienten online ihren Termin direkt im Online-Terminkalender oder rufen mich dann an. Oder was auch immer wieder passiert, Menschen mir eine kleine E-Mail schreiben. Da gibt es so ein Kontaktformular auf meiner Webseite. Kann man mich anschreiben, dann rufe ich zurück und dann vereinbart man einen Termin zum Kennenlernen.
Prima.
So wäre der Ablauf dann.
Ja, wir werden auf jeden Fall deine Website, das ist ja traumhafte Domain gesichert, hypnosetherapeut.berlin, besser geht es ja kaum.
Genau.
Dann, die werden wir auf jeden Fall verlinken.
Sehr schön.
Ja, Dennis, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Ich würde dir gerne als Dank dafür, dass du hier als Interviewgast im Podcast zur Verfügung gestanden hast und dein Wissen mit uns geteilt hast, dir gerne von meinem aktuellen Hypnosebuch die E-Book-Version schenken. Hypnosetherapie Teil 2,
Vielen
spezielle Hypnosetherapie. Das am Ende ist auch ein kleiner QR-Code, da kommst du dann zu einem kostenlosen Hypnosekurs. Vielleicht ist da noch das ein oder andere auch drin. Zum Beispiel Arbeit
Dank.
mit idiomotorischen Fingerbewegungen. Ich weiß nicht, ob du das schon in der Praxis anwendest. Das ist dann gerade auch, wenn Leute Themen bearbeiten wollen, bei denen es ihnen sehr unangenehm ist, das einem Therapeuten zu sagen, auch wenn es schon eine profunde Vertrauensbasis gibt, dass man dann doch nochmal an Themen rankommt. Ne? Genau. Oder auch gerade bei Schmerzpatienten, vielleicht im Bereich der Tumorbehandlung, die psychosomatische Meditation, wo du eine Sammlung von verschiedenen Techniken hast, um Schmerzen zu korrigieren. Genau, also würde ich dir einfach zumailen.
Ja,
Ja.
gerne. Ja.
Und ja, dann hast du als Interviewgast das letzte Wort und ich sage schon mal Dankeschön.
Genau. Ja, also Sven, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich hier die Gelegenheit hatte, mich und meine Arbeit vorzustellen, auch die Schwerpunkte meiner Arbeit vorzustellen. Und ja, mein Credo, wie ich so arbeite, ist, dass ich sage, die Lösung der Probleme, die Menschen haben, die zu mir zu kommen, die trägt jeder schon in sich und wir machen uns gemeinsam sozusagen auf die Suche, die Ressourcen zu finden, das Problem zu lösen, um dann wieder gestärkt in diese doch ziemlich verrückte Welt hinauszugehen. Ja, also vielen Dank, Sven, für das Interview hier und ja, ich freue mich, wenn der ein oder andere ja, auf meiner Webseite landet und ja, ich ihn oder sie unterstützen kann, ja, gesünder durch diese Welt zu gehen, psychisch gesünder durch diese Welt zu gehen. Ja, vielen Dank.